Danke für dein Wort. Danke, dass du der bist, der sich wirklich um der da annimmt. Menschen, die sind wie wir. Und wir ein Teil, genauso ein Teil davon sind, die irgendwo auf der Straße liegen, liegen geblieben sind in dieser Welt, halb nackt und halb tot, ohne Chance irgendwie noch irgendwas zu meistern. Und du dich annimmst auch in der Salbung des Öls mit dem Heiligen Geist unser Leben aufrichtest und ausrichtest, heilst, weil du der Heiland bist. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir auch, dass du diesen Preis bezahlt hast. Was es auch immer kostet, du bezahlst und hast schon bezahlt mit deinem Blut. Und dafür danke ich dir, Herr. Losgekauft vom vergänglichen Wandel der Väterweise. Losgekauft auch aus dem Fängen des Teufels, der nichts anderes kann als morden und lügen und zerstören. Wir preisen dich, dass wir nicht vergänglichen Dinge nachjagen müssen, Herr, sondern dem unvergänglichen Ziel nachjagen dürfen, zujagen dürfen, eines Tages bei dir zu sein, dich zu sehen, wie du wirklich bist, dir gleichgestaltet zu sein, und dafür danken wir dir, Herr. Amen. Ja, das Thema: Wie sieht Gottes Plan für mein Leben aus? Heute, wir hatten versiegelt, verändert gestern dieses neue Gewand, in dem wir alles haben auch in diesem neuen Gewand. Das ist eine große Sache auch, die der Paulus sagt im 1. Korintherbrief, das möchte ich noch erwähnen. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 30, sagt der Apostel Paulus und schreibt: Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, zur Erlösung. Ihr müsst euch nicht selbst heiligen. Er ist uns gemacht worden zu. Und deswegen macht Jesus auch diesen Nachdruck bei seinen Jüngern in Johannes 15 und sagt: Wenn ihr in mir bleibt, in mir bleiben. Das ist alles. Einfach in mir bleiben. Das ist ja eigentlich auch das Bild, wisst ihr, von neu geboren sein, getauft durch den Heiligen Geist in den Leib Christi. Das heißt eigentlich getauft, wenn der Johannes der Täufer sagt über Jesus: Er aber wird euch taufen mit Feuer und dem Heiligen Geist. Dann denken wir immer, wer weiß was, und das machen wir dann auch draus, dieses wer weiß was. Und es muss dann eben Ching-Chirassa-Bum und zischen und funken. Und ich sage es jetzt mal ganz bewusst: Dann müssen wir umfallen, dann müssen wir dies machen und wir müssen jenes machen. Aber das Leben, wisst ihr, das hat sich keinen Deut verändert. Bei vielen Leuten, die umgefallen sind. Und wir merken das, wisst ihr, ich sage das auch ganz offen. Der Teufel, der ist auch religiös. Also wenn es jemanden gibt, der wirklich religiös ist, dann ist es der Teufel, weil der weiß, wie das ist, religiös zu sein. Und Menschen in Religion gefangen zu nehmen. Der Gedanke, der da drin steckt, getauft durch den Heiligen Geist, das, was der Johannes eigentlich schreibt über Jesus, ist, dass er ummantelt seid, eingetaucht, wirklich eingetaucht. Das ist durchdrungen, ist euer Leben vom Geist Gottes. Durchdrungen. Das bedeutet es eigentlich. Deswegen ist es ja auch so normal, wenn man das Neue Testament liest, ist so, ich weiß, wir haben verschiedene Ansichten und preist den Herrn. Aber deswegen war einfach dieses Untertauchen, diese Taufe, das war oft so dieses Bild. Du bist jetzt in den alten Ostkirchen in Byzantinium, gibt es immer noch diese, wenn man in die Türkei geht und geht in alte Kirchen rein, aus Byzanz, die haben dieses Baptisterium, da läufst du rein, die haben oft die Babys reingetragen und haben die untergetaucht da drin. Die Kirchen sind schon zerstört, die stehen nicht mehr. Aber es ist sehr interessant, wenn man das sieht. Diese Baptisterien, die waren oft so in Kreuzform, waren die gemauert, im Boden so eingesenkt, mit klar so Treppenstufen runter. Und es war damals schon das Bild gewesen. Voll eingetaucht. Das hat schon was für sich. Und durchdrungen ist ja eine Sache, ob ich eingetaucht bin. Die andere Sache ist, ob ich durchdrungen bin davon. Ayatollah Khomeini, dieser Revolutionsführer im Iran, der nicht mehr lebt, der sagte mal in einem Aufsatz, den er geschrieben hat für die Frankfurter Allgemeine über die Revolution im Iran und wie er die westliche Welt sieht. Und er schrieb darüber, über die Christenheit in der westlichen Welt. Und er sagte, die Christenheit in der westlichen Welt erinnert ihn an einen Stein, der im Wasser drin liegt. Und wenn man den Stein herausnimmt, dann ist der Stein äußerlich nass. Und wenn man den Stein aufschlägt, ist er trocken. Steht er nicht durchdrungen. Und klar, von dem ich durchdrungen bin, das bewegt mich auch. Ist ja klar, wenn ich von Angst durchdrungen bin, dann bewegt mich die Angst in dieser Welt. Und in der westlichen Welt sind wir von Angst, Sorgen und Sorgen und Sorgen durchdrungen. Aber wenn mich der Geist Gottes durchdringt, dann bewegt mich der Geist Gottes. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Der Gedanke des Neuen Testamentes. Und deswegen sage ich das ein bisschen so, ich mache mich nicht lustig drüber, aber ich bin sehr, sehr nachdenklich geworden, wenn ich das alles sehe, was bei uns läuft. Ne? Und wir brauchen das alle. Aber was bewegt uns wirklich? Ob wir jetzt, was weiß ich, umfallen und hinfallen und irgendwelche Stimmen von uns geben, irgendwelche Laute. Oder die anderen sagen, nee, das macht mir überhaupt nicht, das ist total daneben, ne? Ist es nur so, aber was bewegt mich dann wirklich? Also die eine Gruppierung wie die andere Gruppierung. Was jagen wir wirklich nach, Leute? Und es ist so dieser Gedanke, und das ist ja das Wunderbare, wisst ihr, wenn ich in Jesus bin, dann habe ich in Jesus Heiligung, weil Jesus meine Heiligung ist. Es ist nur eine Frage, ob ich in Jesus bleibe. Das ist alles. Das ist alles. Ich muss mir nicht wieder irgendwas auferlegen. Irgendwo sagen, jetzt muss ich dies wieder machen und muss Gott auch was versprechen. Und ich sage oft Leuten, versprech gar nichts. Am besten ist, du versprichst gar nichts. Das ist gut. Wenn du nichts versprochen hast, kannst du auch nichts brechen. Weil Gott es gar nicht will. Will er ja gar nicht. Was soll man ihm versprechen? Was soll ein potenzieller, sein Wort nicht Einhalter, Gott versprechen? Ja, was erwartet er von mir? Ich glaube, dass der Petrus nach der Wiedergeburt, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, keine solche Sprüche mehr geklopft hat. Als vorher noch, oh, ich werde mit dir sterben. Als der Geist Gottes plötzlich da war, hat er solche Sprüche nicht mehr geklopft. Aber das war noch so dieses alte religiöse Denken, ich muss Gott was versprechen, ich muss ihm ein Gelübde ablegen, ich muss dies und dies machen. Nee, er hat ein Gelübde abgelegt. Seine Gnade, seine Liebe. Und das hat er festgemacht in seinem Blut, im Neuen Testament. Und das breche ich nie. Nie werde ich das brechen. Ich werde nie mein Gelübde brechen. Nie. Ich werde nie meine Hand von dir wegziehen. Das ist ein wunderbares Bild so nebenbei für Ehe. Dass der Herr einen Propheten nimmt im Alten Testament und sagt dem Propheten, geh hin und heirate eine Hure. Wer würde das von uns machen? Ne? Wer würde seinen Sohn raten? Ich eher nicht. Weil das würde ich so, Hochzeitsfeier würde ich mir ein bisschen anders vorstellen, als wenn ich ein paar so Mädels am Tisch sitzen habe, ne, die alle nicht genau wissen, wie man sich anzieht. Und nur darauf würden warten, großes Geschäft zu machen bei der Hochzeit. Und dann würde ich sagen, die buckliche Verwandtschaft, die kannst du auch sparen, ne? Und dann sagt der Herr zu dem Propheten und sagt, das möchte ich aber, dass du es machst. Du sollst eine Hure heiraten. Und mit der Hure zeugst du Hurenkinder. Und das Volk sollte dran sehen, weil du hättest alles recht, die Hure zu verlassen, weil die Hure rum, die Hure. Das ist ihr Job. Und du hättest alles recht, diese Hure zu verlassen. Welcher Mann erträgt es, dass seine Frau eine Hure ist? Und der Herr sagt, aber ich werde es nicht machen. Mein Volk hurt. Ich werde mein Volk nicht verlassen. Das würde kein Mensch machen. Niemand. Aber ich mache es, sagt der Herr. Ich tue das. Ich verlasse mein Volk nicht. Und ihr könnt sie noch so Huren und Hurenkinder haben, ich verlasse sie nicht. Und das ist ein wunderbares Bild, das benutze ich auch in der Eheseelsorge. Versteht ihr? Wenn es dann drauf kommt, ja, wir verstehen uns nicht mehr und oh, ja, wir haben uns auseinandergelebt. Oh, wow, puh. Spannend. Spannend. Könnte es sein, ne, dass es damit zusammenhängt, was der Manfred heute Morgen sagte, dass wir ein bisschen egoistisch geworden sind. Könnte auch sein, ne? Und natürlich leben wir in einer Gesellschaft, die es uns noch erleichtert, so zu leben. Weil wir es alles verstehen. Und dann haben wir noch Ehetherapeuten und die sind auch alle so Christen. Und die sagen uns, du musst jetzt mal nach dir selbst schauen. Wirklich, dein ganzes Leben lang hast du nach der Garage geguckt und ach, deine Frau ein neues Dampfbügeleisen zu kaufen. Und stressiges Leben. Macht dich kaputt. Ehrlich. Und ihr merkt, ihr kommuniziert nicht mehr miteinander. Ich denke, vor kurzem saß einer bei mir am Tisch. Ich dachte, da denke ich jedes Mal wieder mir, also, wo bin ich gelandet? Ne? Bin ich im falschen Film, falschen Sender eingeschaltet? Habe ich die Frage überhaupt jemals gestellt im Leben? Sagt er doch glatt zu mir, ja, ihr war so auch, wir haben gemerkt, so viele Jahre verheiratet und ja, die Kommunikation ist echt erstorben. Wir sind zwar alle beide Christen, also das müssen wir schon noch betonen, weil so Heiden sind wir nicht. Ja, aber die Kommunikation ist erstorben und dann bin ich da in die Seelsorge gegangen und war natürlich Seelsorge Christ, ne, richtiger Christ, christlicher Christ. Und der hat mir auch Mut gemacht und sagte, schau, wenn die Ehe, wenn das so nicht mehr funktioniert, Gott will doch, dass ihr glücklich seid. Ist doch so, oder? Also ist doch so, Gott will doch, dass ihr glücklich seid. Aber das ist ja keine Art mehr. Ihr seid doch nicht glücklich. Ja, das ist ja offensichtlich. Und wenn das da jetzt nicht mehr passt, du, dann geh doch auseinander. Weil Gott will doch, dass ihr glücklich seid. Und dann wirst du schon die richtige Frau vielleicht noch finden im Leben. Vielleicht hast du wirklich damals die Verkehrte geheiratet. Wo echt alles Neuigkeiten, die uns doch das Herz springen lassen. Unser egoistisches, kleines, verbohrtes, egoistisches, frommes Herz. Das nur nicht in Jesus bleiben will. Das ist die Not. Wir leben in einer Gesellschaft, die vom Ego-Marketing lebt. Las ich mal vor kurzem von so einem Marketingberater. Die sich selbst vermarktet. Was will ich erwarten in einer Welt, schaut, in der ich lebe, in der ich mich oft in meinen Vorstellungsgesprächen anders darstellen muss, als dass ich wirklich bin. Wo, dass ich gar nicht wirklich sagen kann, wer ich bin, weil sonst würde ich nie eingestellt werden. Obwohl der mich einstellen würde, auch nicht besser ist als ich. Aber so lebt es, diese Welt. In der Welt leben wir. Vor der sind wir umspült von dieser Welt. Und es kann sein, dass das uns manchmal antreibt. Aber zielorientiertes Leben, wie sieht Gottes Plan für mein Leben aus? Wirklich aus? Was darf und muss ich erwarten, wenn ich in der Nachfolge Jesu stehe? Geliebt und verliebt. Versiegelt, verändert und verliebt. Und von dem schreibt der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 14 bis 15. Und er sagt, denn die Liebe des Christus drängt uns. Das darf ich erwarten. Das muss ich erwarten. Da wir von diesem überzeugt sind, dazu bin ich berufen. Wenn ich durch den Geist Gottes in den Leib Christi hineingetauft wurde, dann drängt uns die Liebe Christi, der Gedanke dahinter steckt, ist es eigentlich, da steckt was in dem Kanal drin. Und es wird mit voller Wucht wird es rausgepresst. So beschreibt es der Apostel Paulus. So fühle ich mich, so fühlen wir uns. Wir werden vom Geist Gottes getrieben. Das darf ich erwarten. Das muss ich erwarten. Und ihr Lieben, wo das nie war, da war nie der Geist Gottes. Da war alles Mögliche. Aber nie der Geist Gottes. Nie. Gestern Abend, es war so schön, da saß ein Mann da, wurde mitgebracht. Es wäre klasse, wenn der nochmal käme und einfach sein Zeugnis erzählt. Und erzählte, ist römisch-katholisch aufgewachsen, ist Kroate, erzählte davon, wie er das alles erlebt hat, auch im Krieg, als junger Mann dann nach Deutschland kam, mit 16. Und dann abgerutscht ist und alles Mögliche, was man so im Leben nicht machen sollte. Und er sagt, ich war gewissenlos und eiskalt. Und plötzlich sagt er, hört er eine Stimme, die zu ihm spricht. Und er macht ein Büchle auf, ich verkürze die ganze Geschichte, und er macht ein Büchle auf und in dem Büchle stehen einfach nur die 10 Gebote. Und die Stimme sagt, liest es. Und er liest die 10 Gebote und er prüft sein Leben und sagt, keines davon habe ich gehalten, nichts. Nichts. Und dann kam bei ihm das plötzlich, Jesus, erbarm dich. Und dieser Mann ist echt verändert. So simpel. So simpel. Und das ist die Wahrheit, wisst ihr, das ist die Wahrheit. Alles andere ist eine Lüge. Wenn mir das plötzlich bewusst wird, so sieht es aus. Ich bin ja total verloren. Aber total verloren. Hoffnungslos. Und das dickste Ding ist noch, das habe ich auch noch verdient. So sagte er das gestern Abend, in der Art. Das ist noch das Dickste, dass ich es verdient habe. Da habe ich überhaupt keine Zweifel dran. Das ist, wenn der Geist Gottes spricht, wisst ihr. Das ist es. Und wann anders hat er denn gesprochen, ihr Lieben? Ich bin ja hoffnungslos verloren ohne dich, Jesus. Hoffnungslos. Und dann kommt der Geist Gottes in dieses Leben. Und dann verändert sich dieses Leben, weil Christus dieses Leben verändert, weil Christus mein Leben ist, weil Christus dieses ausgetauschte, dieses veränderte Leben ist. Und von dem spricht der Apostel Paulus. Er spricht nicht davon, die 10 Gebote einzuhalten und den Menschen Druck zu machen, halte die mal ein. Plötzlich lebt er in ihm, der die personifizierten 10 Gebote ist, Jesus Christus. Der Einzige, der keinen anderen Gott anbetet als seinen Vater im Himmel, Jesus Christus. Er würde nie so machen wie wir, das Geld anbeten. Nie. Eine Religion anbeten, nee, macht er nicht. Dafür hat er ja Zeit, die auf der Straße liegen, aufzuheben. Deswegen hat er ja die Zeit. Weil er nicht in irgendwas anderem gefangen ist. Absolut frei in seinem Vater. Und das ist das Bild. Von dem spricht auch der Paulus. Das geschieht, sagt er, wenn es in unser Leben kommt. Da also kommt ein positiver Druck. Wir haben jede Menge negativen Druck in dieser Welt. Aber da kommt ein positiver Druck. Wenn einer für alle gestorben sind, davon sind wir überzeugt. Das ist Zeugnis des Geistes Gottes. Es ist einer für alle gestorben. So sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist. Der Gott, der im Alten Testament zum Propheten sagt, geh hin und heirate eine Hure. Und ich will das Volk lehren, was Treue heißt. Unverbrüchliche Treue. Das will ich mein Volk lehren. An so ganz krassen Gegensätzen, wer wird von uns da drauf kommen? Niemand. Aber krasser Gegensatz. Ich will die Welt lehren, was Liebe heißt. Das ist der krasseste Gegensatz, den es gibt, das Kreuz. Wer versteht es? Niemand. Deswegen kämpfen wir auch dagegen. Versuchen es auch irgendwie zu erklären und immer wieder zu erklären. Aber da gibt es keine Erklärung. Was gibt es da für eine Erklärung, dass der Sündlose für die Sünder starb? Wer versteht sowas? Nonsens. Verrücktheit. Spricht der Apostel Paulus in dem Korintherbrief. Das ist eine Verrücktheit, dieses Wort vom Kreuz. Absolute Dummheit für die, die verloren gehen. Aber für uns ist es Gottes Kraft zum Leben. Wisst ihr, das ist Gottes Kraft. Das ist meine Kraft. Das ist meine Kraft, ihr Lieben. Deswegen konnte Dietrich Bonhoeffer auch sagen, das Kreuz Christi zu erkennen als die unüberwindliche Liebe zu mir wie zu meinen Feinden, das ist Klugheit. Das ist wirkliche Klugheit. Das andere ist ein bisschen so rumwurscheln, so im Nebel herum, fuchteln und versuchen, ein bisschen clever zu werden und die Welt zu verändern. Und wir sehen das an den Kriegen jetzt in Syrien. Und das Interessante ist, wisst ihr, die staatliche, die Weltengemeinschaft, die muss jetzt da mal ein bisschen eingreifen, ein bisschen für Ordnung sorgen. Was für Ordnung wollen wir denn? So ein geordnetes Chaos wie in Irak? Ein geordnetes Chaos wie in Afghanistan? Geordnetes Chaos wie in Deutschland? Ja, wir müssen jetzt endlich mal ein bisschen Frieden leben in dieser Welt. Wo Jesus sagt, die Kriege werden überhand nehmen, ist erstaunlich. Die werden überhand nehmen. Und wozu ihr da seid, ist eigentlich den Friedefürst dieser Welt zu verkündigen, ihr Lieben. Dafür seid ihr da. Den Friedefürst dieser Welt zu verkündigen. Und weil er nicht hingeht, bringt Jesus die Leute einfach hierher. Die Iraner, die Syrer. Ich habe in Würzburg gehört von Iranern. Ein ganzer Bunch von Leuten zum Glauben gekommen. Bayreuth, gestern gelesen von einem Freund da, irgendwo in der Eifel, da würde ich nie leben wollen. Zum Glauben gekommen. Ganze Bunch an Bibel, die ich nicht erst locken muss mit, oh Mann, hey, ich bin ein Christ und ich bin auch ein Prediger und ich mache für euch ein paar Zauberkunststücke und hau eine Superband da vorne und alles bombenmäßig, Leute, durchgestylt, riecht gut, die Farben passen zusammen. Nee, da kommen Menschen, die sind hungrig. Hungrig nach Leben. Das ist der Unterschied. Wenn ich wirklich hungrig bin, dann esse ich das Brot. Wenn nicht, denke ich, oh Mann, schon wieder Brot, ey. Man fällt denen nichts besser sein, den Bäcker. Sahnetorte morgens und irgendwann wird es mir schlecht. Und das ist die Not in dieser Welt. Dafür seid aber da, dass ihr hingeht und es diesen Menschen bringt. Ich habe in Schwarzwald gesprochen, in so einer kleinen Gemeinde sitzen eine ganze Herde von Schafen aus Syrien dort. Und eine junge Frau, die Arabisch konnte, das war das Ziel dieser kleinen Gemeinde, die haben jede Menge Leute schon in der arabischen Welt gehabt. Dass die jungen Leute Arabisch sprechen können, irgendwie hat der Gemeindegründer die Vision mal gehabt, das könnte mal gut sein für uns. Der wusste nicht, aber der hat es gemacht. Und bevor die ein Studium gemacht haben, hat er die Liebe gesagt, du geh mal nach Syrien, mach ein Studium in Sprache. Du musst nicht wie jeder andere Schwabe Maschinenbauer werden. Das ist eine Bombensache, ne? Aber wisst ihr, das ist Vision, versteht ihr? Vision. Visionäre Gemeinde Jesu, weil die Liebe Christi uns drängt. Da kommt Vision daraus. Nicht, dass ich irgendwas gesehen habe. Ich habe da oben eine Wolkenkonstellation gesehen und die könnte mir eventuell gesagt haben, dass. Ich habe da was, weil in Christus habe ich eine Vision und zwar Christi Vision für diese Welt. Wisst ihr, es ist nicht meine Vision, seine Vision. Seine Vision. Und von dem spricht der Paulus, das müssen die Menschen hören. Und deswegen kann ich gar nicht mehr für mich selbst leben. Ich gehöre ja mir gar nicht mehr. Das ist das wunderbare Bild, sage ich schon, ganz bewusst. Es gefällt mir trotzdem, ne? Auch wenn wir kirchengeschichtlich immer Probleme damit haben. Aber mir gefällt es, dieses, ich mache da jetzt nicht Werbung, aber dieses Wumm untergetaucht. Mit Christus gestorben, mit Christus auferstanden und wieder raus. Ne? Halt vorher die Nase zu, dass nichts reinkommt. Aber und es nützt auch nichts, versteht ihr? Wenn das nicht innerlich passiert ist. Es gibt so viele, die haben das gemacht. Die haben das auch gesagt und erzählt, Nase zugehalten. Und manche haben ihr Herz zugehalten. Und dann habe ich das zwar symbolisiert, mit Christus gestorben, mit Christus auferstanden, aber wer lebt denn jetzt? Bin immer noch ich. Werde ich von der Liebe Christi getrieben? Nö, werde ich nicht. Ich werde eher von der Liebe zu dieser Welt getrieben, das stimmt. Der Apostel Paulus, der beschreibt es so in dem allen und sagt in Philipperbrief, Kapitel 3, in einer ähnlichen Art, was ihn bewegt hat. Und das finde ich so gewaltig, wisst ihr, was bewegt uns? Weil das, was uns Eltern bewegt, das wird unsere Kinder bewegen, ihr Lieben. Es ist wirklich so, was uns als Eltern bewegt, es wird unsere Kinder bewegen. Ob du es glaubst oder nicht, es wird so. Früher oder später. Was Christus bewegt, bewegt die Gemeinde. Und wo die Gemeinde nicht bewegt ist von dem, was Christus bewegt, ist es keine Gemeinde. Ist eine Ansammlung von Ideologen. Weltverbesserern, die gute Gedanken haben für diese Welt. Aber das hat Christus bewegt, wisst ihr, ich gehe da hin auf diese Landstraße und nehme den, der halb tot dort liegt und der halb nackig dort liegt, der nicht mehr was bezahlen könnte, den nehme ich. Und ich bezahle es noch für den. Da schaust du, Pharisäer, da schaust du. Und ich breche alle Konventionen. Ein ganzes religiösen Völlefanz. Diese ganzen Äußerlichkeiten, die so wichtig sind. Das breche ich alles. Und wisst ihr, nicht um euch an der Nase rumzuführen oder mal einen draufzusetzen, sondern weil ich euch liebe, ich will, dass ihr frei werdet. Dass ihr das habt im Herzen, was der Apostel hatte. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christi willen für Schaden geachtet. In Philipper 3, Vers 7. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden. Gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu. Meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck. Damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, in ihm erfunden werde. Indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die hatte ich mal und auf die habe ich mich auch berufen. Haben wir auch davon gehört. Die aus dem Gesetz kommt. Weil wenn ich das alles versuche einzuhalten, dann wird es schon irgendwie werden. Wenn ich versuche, die 10 Gebote einzuhalten, ihr Lieben, dann werde ich ein Mensch, der ein Rechthaber ist. Aber wenn ich überwältigt bin von dem, der mir zeigt, du kannst es gar nicht, dafür bist du gar nicht geschaffen. Du bist einfach nur dafür geschaffen, um den leben zu lassen, der die Erfüllung des Gesetzes ist. Christus. Dafür bist du geschaffen. Und das macht dein Leben frei. Sondern die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen, ich würde so gern meinen Weg kennenlernen. Das geht darum, dich zu erkennen. Dich zu erkennen. Das ist das Größte, was passieren kann. Dass mir die Augen aufgehen, Christus zu erkennen. Deswegen betet Apostel Paulus auch zweimal im Epheserbrief für diese Gemeinde in Kleinasien, dass ihnen die Augen geöffnet werden. Weil er wusste, wenn das geschieht, verändert sich das ganze Leben. Das ganze Leben. Wenn mir die Augen geöffnet werden, was da passiert ist am Kreuz von Golgatha, was geschehen ist durch die Auferstehung, die leibhaftige Auferstehung, was da geschehen ist, was ich ererbt habe in Christus. Was sollte ich noch verlieren können? Gar nichts. Ich habe doch alles gewonnen. Und die Gemeinschaft seiner Leiden, das war, ist auch dieses, um der Gerechtigkeit willen zu leiden, ihr Lieben. Um der Gerechtigkeit willen. Und da gibt es die verschiedensten Dinge im Leben, dass ich um der Gerechtigkeit willen Gottes leide. Es kann auch sein, dass ich sagte jemandem, um der Gerechtigkeit willen, weil du damals bei deiner Eheschließung gesagt hast, bis der Tod uns scheide. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und ich halte mich an Gottes Wort fest. Ist auch um Gerechtigkeit willen leiden. Aber es gibt so wenige, die wollen auch um der Gerechtigkeit willen leiden. Und es ist auch ein Zeugnis dafür, dass wie wenig Geist wirklich da ist, versteht ihr? Wie wenig. In der Wahrheit leben. Das Abitur hat doch verbaut, weil ich nicht so handeln konnte. Mir hat vor kurzem jemand nochmal gesagt, wie sein Abitur zusammenkam. War ja erstaunlich. Aber Papa hat nur geholfen, weil er das Beste wollte für seinen Sohn. Papa lebt auch mit Jesus. Aber es kann doch nicht sein, dass mein Sohn nur wegen so einer Sache scheitern soll. Der hat eine große Zukunft dann vor sich im Reich Gottes. So nicht, Leute. Im Reich der Religion schon. Kein Thema. Aber nicht im Reich Gottes. Es haben nur die Zukunft, die um der Gerechtigkeit willen leiden. Die sie nach Gerechtigkeit sehnen. Nicht nach Selbstgerechtigkeit, nach Gottes Gerechtigkeit. Und Paulus sagt, das will ich, indem ich seinen Tod gleichförmig werde. Damit ich zur Auferstehung aus den Toden gelange, nicht, dass ich es schon erlangt hätte, aber oder schon vollendet werde. Ich jage aber danach. Das mache ich. Keine Angst. Okay. Hupp, losgelassen. Sorry. Kann man wieder rausziehen aus dem Auge. Aber ich jage aber danach. Das ist es, wie ein Pfeil abgeschossen. Und der fliegt schnurstracks ins Ziel. Das ist, was ist in meinem Herzen. Und ich kann es gar nicht erklären, aber es ist so. Und jemand sagte mal, sie werden heil auf dem Weg. Wisst ihr, wir suchen alle nach Heilung. Heilung, 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 Heilung. In unsere Erinnerungswelt, unsere Lebenswelt, in unseren Gewohnheiten, in unser. Du wirst heil auf dem Weg, sagte mal jemand. Das müssen uns oft Amerikaner sagen, ne, denen glauben wir es dann. Aber der hat bei uns ein Seminar gehalten in der nationalen Staff-Konferenz. Die machen so eine große Konferenz für Zehntausende von Teenagern erreichen die im Jahr in Amerika. Und mit denen gehen die einfach auf die Straße evangelisieren. Weil sie sagen, aber das sind so viele dabei, die haben physische Abuse, Missbrauch, danke. Und körperlichen Missbrauch und alle möglichen Missbrauch, die müsstest du alle erstmal in die Klinik stecken. Und er sagt, die werden alle heil auf dem Weg. Wenn die merken, wie Jesus sie benutzt hat. Heil auf dem Weg. Und das ist ein wunderbares Bild. Ich glaube, der Paulus, der hat viel gehabt von seinem alten Leben. Diese Gedanken, ich habe Leute umgebracht, ich war dazu zuständig, dass Menschen ins Gefängnis geworfen wurden, die haben ihre Familie verloren. Was war ich für ein dreckiger Kerl? Aber ich strecke mich nach dem, was da vorne liegt. Dass ich das ergreife, weil da lebe ich zielorientiert. Und wir merken das ja manchmal, wenn ein Sportler unbedingt wieder spielen will, das kann auch daneben gehen. Aber für manche spricht man plötzlich von, wow, die sind aber schnell heil geworden. Aber du lebst da so dran, oder ich kenne das noch so, als ich in der Jugend Fußball gespielt habe, ne? Da war man noch ein bisschen jünger, da waren die Selbstheilungsprozesse noch ein bisschen schneller, aber da hat alles wehgetan, aber du wolltest am Samstag auf dem Fußballplatz stehen, da habe ich alles dafür getan, ne? Da habe ich sogar mal auf eine Zigarette verzichtet, auf alles, ne? Aber ich wollte wieder auf dem Fußballplatz stehen. Und dann standest du dort wieder, also das ist oft so ein Bild auch, wenn ich das will, das klappt nicht immer, das ist klar. Aber es ist mir oft so ein gutes Bild. Das ist mein Ziel, auf das lebe ich zu. Und ist alles, was rechts und links ist, ist gar nicht so wichtig jetzt. Da zippert es ein bisschen, da zippert es ein bisschen. Soll es zippern? Da lebe ich zu. Wie der Heigo, der hier reinfuhr mit seinem Rollstuhl, den er nur noch mit einem Finger bedienen konnte, damals, als er hier reinfuhr, 14 Jahre alt. Muskelkrankheit. Wusste, dass er stirbt. Und er steht hier vor mir und ich sage, was willst du? Und er sagt, ich will Jesus rein. Und dann dachte ich, aber nicht du, Heigo, du bist schon gestraft genug im Leben. Du wirst schon irgendwie in den Himmel kommen. Das habe ich echt gedacht. Und er guckt mich an und sagt, nee, Heinz, ich bin hoffnungslos verloren. Das ist mein Problem. Und der Kerl hat Jesus angenommen. Und dann fuhr der mit seinem kleinen Rollstuhl auf der Schwäbischen Alb da oben durchs Dorf von Haus zu Haus. Regelmäßig. Regelmäßig. Und hat Leute eingeladen, zur Gemeinde zu kommen, in den Jugendkreis zu gehen. Das letzte Mal, als ich ihn getroffen habe, lebend, war er 16 Jahre alt und konnte seinen Rollstuhl nur noch mit so einem Joystick durch den Mund lenken. Aber er konnte noch sprechen. Und ich habe ihn auf eine Jugendkonferenz getroffen. Und er rollt, der Einzige, der kam. Die anderen, die freuen sich auch mal, ne? Aber das war der Einzige, mit dem ich da verstehe, habe ich heute noch im Herzen ein wirklich tiefes, geistliches Gespräch führte. Der rollte vor mir, vor das Rednerpult, guckt mich an und sagt, Heinz, ich bin heute noch Jesus dankbar für den Tag, den er mich errettet hat. Und ich bin so dankbar, dass du mir geholfen hast dabei. Nur ein Ziel. Und dann wollte die Leute in dem Dorf, gab es einige Eltern, die wollten einmal den Platz sehen, an dem der Heigo verändert wurde. Da kamen schon Leute vorbei hier. Der Pfarrer, der die Beerdigung hielt, sagte mir, ich habe sowas noch nie erlebt, Heinz, noch nie. So eine Hoffnung habe ich selbst gar nicht. Und es ist nicht schlecht geredet. Und ich stand in einem Zelt und habe darüber gesprochen und hinten saß eine junge Frau und die hat geweint, die junge Frau. Die kam hinterher zu mir und du sagte, du hast heute Abend von meinem Bruder gesprochen. Und alles, was du gesagt hast, stimmt. Und der Tag drauf kam die Mama. Wir haben es noch nie gesehen. Und sie wollte einmal Danke sagen. Einmal Danke sagen. Und da war ein Leben, wisst ihr, nichts mehr wert vor der Welt. Aber zielorientiert. Auf das lebe ich zu. Auf das lebe ich zu. Ich bin krank, aber irgendwie macht es mich heil, auf dieses Ziel zuzuleben. In Christus. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Also es kommt keine Selbstsicherheit. Ich bin nicht selbstsicher. Aber eines aber tue ich. Das sage ich dir. Ich vergesse, was da hinten ist Und wie oft bleiben wir stecken in dem, was da hinten war und da hinten ist und wie das alles war und es war alles so hoffnungslos und was da alles so rumliegt da hinten. Vergiss es doch. In Christus. Indem ich nehme es mal so bildlich, indem ich dieses Kreuz immer näher vor meine Augen ziehe, sehe ich es nur noch. Deswegen beschäftige ich mich mit dir, Christus. Und das treibt mich an. Und plötzlich kann ich vergessen, was da hinten lag. Und es ist dieses Geheimnis, wisst ihr? Wenn Christus wirklich regiert, dann kann ich plötzlich vergessen, was da hinten lag. Spielt gar keine Rolle. Ich weiß, mich hat mal einer gefragt da draußen, das war auch so therapeutische Kurse belegt und der hat jeden gefragt von uns Mitarbeitern, vergesst die Mitarbeiter, die noch da sind, die ihn kennen, die vergessen es nicht. Ne? Jeden hat er gefragt, Elisabeth, was ist deine erste Erinnerung an deine Kindheit? Und mich hat er gefragt, ne, du hast nicht so lange Zeit zum Überlegen, du musst gleich antworten, okay? Und mich hat er auch gefragt und ich sage, oh Mensch, meine erste Erinnerung ist, dass ich bei meinem Vater, der war Zimmermann, auf so einen Pritschenwagen hat der gehabt. Das war das einzige Auto, das wir damals hatten. Das hat er mal geliehen bekommen von seinem Chef. Und da durfte ich hinten drauf sitzen. Das ist meine erste Erinnerung. Das kommt mir sofort. Mir kommt doch gar nicht im Kopf, dass mein Vater die Bude manchmal zu Hause zusammengeschlagen hat. Meine Mutter gesagt hat, ich bring dich um. Ist echt interessant. Das kommt mir sofort. Das ist, und wisst ihr, und das glaube ich, das ist Jesus. Was war ich in der Vergangenheit gehangen, als ich Jesus nicht kannte, ihr Lieben? Ach, was war das schrecklich. Ich habe mich für meine Eltern geschämt, ich habe mich für alles geschämt, für meine Herkunft geschämt. Mir wurde gesagt im Fußballclub, in dem ich spiele, oh, du bist ein Spindler, ne? Das sind die, die zu Hause Seife fressen müssen, damit sie sauber werden. Steht da, dafür habe ich mich geschämt, extrem geschämt. Und als ich zum Glauben an Jesus fand und meinen Eltern mal einen Brief geschrieben habe und ihnen einfach geschrieben habe, meine Mama, ich danke dir, dass du mir das Leben geschenkt hast. Weil jeder andere Mensch hätte mich vielleicht abgetrieben. Jeder, der in so einer Position gewesen wäre wie sie. Und ich danke meinem Vater, dass er, wenn er Zeit hatte und gut drauf war, ist er stundenlang mit uns spazieren gegangen. Und es begann, wisst ihr, als ich diesen Brief schrieb, und den Brief habe ich und meine Frau, die Ute, die hat ihre Mama geschrieben, ich habe meinen Eltern damals geschrieben. Und dann habe ich plötzlich vergessen, was dahin lag. Das ist echt interessant, das war plötzlich weg. Und ich darf mich ausstrecken nach dem, was da vorne liegt, weil dazu bist du doch geschaffen. Dazu bist du berufen. Und andere noch einzuladen, sich auszustrecken nach dem, was da vorne liegt. Ich bin verliebt, dafür bist du berufen. Verliebt in Christus. Nicht verliebt in deine Vergangenheit. Verliebt in deine Sünden. Verliebt in die alten Stories. Verliebt in Christus. Und man spricht ja manchmal davon in der westlichen Welt von einer verpsychologisierten Theologie. Und ich habe manchmal diese Furcht, wisst ihr, dass wir uns gern wieder zurückrufen. Zurückrufen in die alte Vergangenheit, weil das behindert dich, vorwärts zu gehen. Versteht ihr? Du kommst da nicht vorwärts. Das ist wie wenn du diesen Bogen immer wieder neu spannen musst. Immer wieder neu spannen. Jetzt habe ich nur schon entspannt wieder. Jetzt muss ich ihn wieder spannen. Entspannen, spannen. So kommen wir. Das ist ein Trick, der Teufel kann uns nicht mehr dies Heil rauben, das glaube ich nicht. Aber der kann uns dieses Rauben, dieses zielgerichtete Leben, versteht er? Ja, ist kein Wunder, was damals war mit deiner Oma und der Opa hat auch einen rechten Arm gehoben, das muss gebrochen werden und gar nichts muss gebrochen werden. Das ist doch schon längst gebrochen am Kreuz von Golgatha, ihr Lieben. Schon längst. Was sagt Jesus? Zum Viertel ist es vollbracht, ehrlich. Aber das andere, das musst du schon noch ein bisschen aus den Rippen schneiden. Und ich hoffe, dass du noch jemanden findest, der dabei hilft, weil wenn nicht, dann wirst du später in der Ewigkeit in der Ecke der Viertelchristen stehen. Und dann gibt es sogar so echt Top-Koryphäen, die stehen dann so ganz da vorne. Wie klein ist für uns Christus eigentlich, ihr Lieben? Und deswegen ist es oft auch so klein, klein, klein. Und Paulus sagt, da geht's vor. Das ist es. Immer geradeaus. Natürlich bin ich immer wieder auch dazu geneigt, dies und so und jenes zu sehen. Wisst ihr, mich holt manches ein in meinem Leben, dann denke ich, deswegen gehe ich mit meiner Frau so um, weil mein Vater so war. Nee, so Quatsch. Muss ich sagen, Jesus, du bist Sieger. Du bist Sieger. Du bist Sieger. Und es steht, ob ich das glaube oder nicht. Das werden auch die erleben, die es nicht geglaubt haben, dass Jesus Sieger ist. Du bist Sieger. Und was mich da hält, ist oft dieses zielgerichtete Leben. Vorwärts. Vorwärts. Die schlimmste Zeit habe ich oft im Urlaub. Wenn ich in Kroatien am Strand liege. Da sind die Bikinis so knapp. Und dann gehen die Gedanken spazieren. Und dann versuche ich mich immer wieder in meinem christlichen Buch zu verstecken. Das ist interessant. Nicht bei jedem, ne? Aber da gibt es für jeden was anderes. Das ist die beste Zeit in meinem Leben, wenn ich einfach zielorientiert lebe. Die beste Zeit in meinem Leben, wenn ich da rausgehe und Bibeln verteile auf der Straße. Und dann sagen ein paar Leute, natürlich bist du ein Spinner. Bin ich halt ein Spinner. Und jetzt freue ich mich plötzlich, dass ich ein Spinner bin. Und das ist eine Bombensache. Zielorientiert. Auf das zuzuleben. Und da wirst du heil auf diesem Weg. Wirst du, auf dem Weg werden wir heil. Auf dem Weg des Heilands werden wir heil. Bis wir ganz zu Hause sind zum Schluss. Dann ist richtig heil. Aber wir können uns entweder mit der Vergangenheit beschäftigen. Und das ist mein Bild manchmal leider für unsere westliche Welt. Was beschäftigen wir uns mit der Vergangenheit? Und anstatt zu sagen, nicht Schwamm drüber, wisst ihr, nicht Schwamm drüber, sondern das Blut Jesu drüber. Das Blut Jesu. Und jetzt vorwärts. Mit meiner Frau, mit meinen Kindern, zielorientiert leben. Aufs Reich Gottes, fürs Reich Gottes, in Christus, in dir, Jesus. Dass uns deine Liebe antreibt. Und dazu zum Schluss, drei Unterschriften. Nicht zurücklehnen, sondern gegen geistliche Lässigkeit auflehnen. Nicht zurücklehnen, sondern gegen geistliche Lässigkeit auflehnen. Wir lehnen uns gegen alles auf, wisst ihr. Gegen die steigende Benzinpreise. Aber gegen die geistliche, dass uns das geraubt wird, in Christus zu bleiben. Auflehnen gegen das. Lehnen wir uns doch auch mal dagegen auf, wenn Jesus nicht alles regieren darf. Lehne ich mich doch auch mal dagegen auf. Vor kurzem habe ich über Jakobus 1 gepredigt, seid langsam zum Zorn, schnell zum Hören und. Und es war eine super Predigt, war echt bombig. Also ich halte auch ab und zu mal gute Predigten. Und das hat man dann gesehen, ja, die Leute wollten die CDs haben und so, wollten alle lernen von mir. Und ich komme nach Hause, ich sitze am Mittagstisch, wir reden ein bisschen, ne, und dann plötzlich schreie ich meine Frau an. Ja, bist du jetzt im falschen Film? Und es war eine interessante Lehre. Selbstsicherheit. Selbstsicherheit. Anstatt dich hinzusetzen und zu sagen, nee, Ball flach halten, Kamerad. Christus ist deine Sicherheit. Deine Frau auch durch die Augen von Christus zu sehen, deine Kinder, deine Eltern, deine Kollegen. Dass Christus die Augen beherrschen darf, das Denken beherrschen darf darüber, was ich höre und was ich nicht hören muss. Und manche Dinge höre ich wirklich gar nicht. Das ist interessant. Aber besonders in diesen Zeiten, in denen ich mich auflehne gegen diese Lässigkeit dann plötzlich. Nicht deprimiert und irregeführt. Nicht deprimiert und irregeführt. Sondern von Christus geführt. Nicht deprimiert und irregeführt, sondern von Christus geführt. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist. Wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Warum? Denn ihr seid gestorben. Ein Toter, der trachtet nicht nach dem, was auf Erden ist. Wir haben uns ein bisschen natürlich diese Tragik vom Tod von Hans-Peter Reuer und gleichzeitigerweise aber habe ich mit seiner Frau gesprochen, hat sie gesagt, was der Hans-Peter jetzt sagen wird. Seine Schwester sagte mir, der wird vorbeikommen und wird sagen, weißt du, du bist gerade am Bügeln. Oddi, Bügeln ist nicht so wichtig. In Jesus bleiben, das ist wichtig. In Jesus. Bügeln ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Wenn du dann irgendwann mal was suchen musst unter diesem Berg an Farben, dass du das richtige Hemd findest. Aber ihr versteht es. Und das merken wir dann plötzlich, stimmt das, relativiert sich doch alles. Sucht doch, was droben ist. Trachtet nach dem, was droben ist. Nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Kolosser 3, 1 bis 3. Und da kommt dieses in dem Leben ein positiver, von Christus gewirkter, heiliger Eifer. Das ist gut. Nicht dieses selbstgerechte Eifer, wisst ihr? Mach dies nicht, tu dies nicht, lass das, dies noch lassen, jenes noch lassen. Es war gestern Abend so wunderbares Gespräch mit dem Burschen. Den hat keiner angebrüllt, keiner angeschrien, bekehr dich, du fährst zur Hölle. Nee. Jesus hat ihn angesprochen auf seine Art. Durch ein bestimmtes Gebetsbuch aus der katholischen Kirche, weil er sagte, er hat nie in seinem Leben wirklich die Bibel gelesen. Da standen halt die 10 Gebote drin. Das ist unmöglich, das ist unmöglich. Das müssen wir auch gleich brechen. Das Katholische. Nee, ist es nicht. Weil es Christus ist. Weil es Christus ist, wisst ihr? Und drittens, nicht stehen geblieben, sondern von Jesu Liebe angetrieben. Nicht stehen geblieben, sondern von Jesu Liebe angetrieben. Volle Konzentration auf die Endstation. Volle Konzentration. Und Herr Jesus, das kann ich nicht. Aber du, deswegen sagt der Jesus nicht, das müsst ihr alles machen. Nee, ich gebe euch einen Tipp, Kameraden, bleibt in mir. Bleibt in mir. Und wie kann das auch aussehen? Danke, Jesus, danke. Und da stehe ich mehr und mehr dazu, ihr Lieben. Danke, Jesus, danke. Meine Gedanken und meine Augen und meine Ohren, die gehen schon wieder spazieren. Die sind schon wieder irgendwo. Danke, Jesus, du bist Sieger drüber. Danke. Weil wer Gott Dank opfert, steht in Psalm 50, der ehrt ihn. Weil ich damit bekenne, ich kann das gar nicht. Psalm 50, 23, wer Gott Dank opfert, der ehrt mich. Der ehrt mich. Ich kann das gar nicht. Zielgerichtet. Danke, Jesus. Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Dieses Denken auch vom David. Ruf mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Es wird so werden, wenn du es tust. Zielgerichtet. Nicht zurückschauen, sondern nach vorne trauen. Ausstrecken statt einknicken und einnicken. Aber nur in dir, Jesus. Otto May mit 103 Jahren gestorben. Wird gestorben, heimgegangen. Otto May, den habe ich kennengelernt mit 93 Jahren. 92, 93. Das erste Mal gesehen auf so einem alten Bulldog im Remstal. Durch Grünbach gefahren. War eine bezaubernde Persönlichkeit für mich. Ne? Und den habe ich dann mal besucht. Halb taub, deswegen ist er Bulldog gefahren. Und seine Tochter hat immer gesagt, nee, das darfst du nicht mehr, Papa. Ne? Du hörst doch gar nichts mehr, wenn die huben hinter dir. Das war dem wurscht. Hat sie eh nicht gehört. Und dann dachte ich, den würde ich gerne mal besuchen, den Otto May. Das ist eine interessante Persönlichkeit. Ne? Und den habe ich dann auch besucht. Der Otto May macht die Tür auf, bringt mich ins Wohnzimmer. Wir waren kaum im Wohnzimmer. Fällt er auf die Knie. Ich dachte, was ist mit dem los? Betet er. Ich danke dir, Herr Jesus, dass der Heinz jetzt da ist. Jetzt sind wir gespannt, was du machst unter uns und so. 93 Jahre oder 92. Und dann habe ich mit ihm geredet, was er so macht im Leben. Sagt, oh, ich fahre ins Altersheim mit meinem Bulldog und predige dort das Evangelium, weil die alten Leute brauchen das Evangelium, Heinz. Der hat eine freie Gemeinde mitgegründet in Bittigheim-Bissingen, die Thebis-Gemeinde. Und da saß er oft drin, sagt er, als er so 70 wurde, Mitte 70, da bin ich immer eingeschlafen. Das war komisch, sagt er. Und dann habe ich gesagt, ach Herr Jesus, wenn das alles ist, was du noch für mich übrig hast, dass ich einschlafe und jemanden einen Stuhl wegnehme, dann lass mich sterben. Oder mach was Neues. Und dann sagt der Heinz, plötzlich kam so eine neue Kraft in mich, ich kann es dir gar nicht beschreiben. Und jetzt muss ich ins Altersheim fahren und den alten Leuten das Evangelium predigen. Mit seinen 92 Jahren. Ne? Ihr werdet Kraft bekommen wie Adler, auffliegen. In Christus. In Christus. In Christus. In Christus. Bleibt in mir. Ich bleibe in euch. Ich gehe nie weg. Du kannst ja machen, was du willst. Ich gehe nicht weg. Schaut auf mich. Danke, Jesus. Herr, dafür danken wir dir. Du bist treu, du bist gerecht, hast allen Grund gehabt, Israel in die Wüste zu schicken und dort einfach zu lassen und nicht durchzuführen. Du hättest allen Grund, uns in die Wüste zu schicken und uns dort zu lassen. Und du tust es nicht. Wir preisen dich für dein Kreuz. Das Kreuz, das uns zeigt, dass wir überhaupt keine Möglichkeit besitzen, Gott gefälliges Leben zu leben. Das uns offenbart diese Liebe, die uns wirbt mit dem Blut Jesu, unter dem wir leben dürfen, ausgestreckt durch deinen Geist, Jesus. Und danke, dass wir dazu berufen sind in dieser Welt. Und ich danke dir, Herr, dass du alle Fähigkeiten besitzt, alle Kraft, alle Liebe, alle Geduld, alle Gnade dieser Welt, jedes einzelne Leben dieser Bestimmung zuzuführen, ausgestreckt, dem Ziel nachzujagen, von der Liebe so getroffen zu sein, dass wir verliebt sind, wirklich verliebt sind in deine Gnade und Barmherzigkeit, deine Aufrichtigkeit, auch in deiner Heiligkeit, deine Reinheit und das Zulassen, dass du das lebst in und durch uns. Amen.